Herzlich willkommen zu Episode 103 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Für die heutige Episode habe ich mit der Malerin Heike Diene Günther gesprochen. Heike Diene ist geboren und aufgewachsen in Deutschland, aber inzwischen lebt sie in der Schweiz in der Nähe von Basel. Das Besondere an ihrer Arbeit ist, dass sie ganz konsequent ein Lebensthema bearbeitet. Ihr Thema ist der Kern. Ein Thema, das sie seit vielen, vielen Jahren in den unterschiedlichsten Variationen malt. Ich finde ihre Arbeiten sehr faszinierend. Ich beobachte das schon länger, was sie da macht. Und ich würde einfach zu gern mal in der Realität vor ihren großen, runden und ovalen Kreationen stehen. In unserem Gespräch tauchen wir tief ein in Heike Dienes künstlerische Welt, denn ich wollte gerne erfahren, was sie antreibt und inspiriert. Heike Diene erzählt uns von ihrem Lebensweg, einer wichtigen Begegnung mit einem großen Künstler in ihrer Jugend und wie sie ihr künstlerisches Lebensthema entdeckt hat. So ganz auf der Hand lag das nämlich nicht. Es ist wirklich sehr fern von dem, womit sie sich in ihrem Kunststudium befasst hat. Davon erzählt sie nämlich auch. Abgesehen davon, dass ich ihre Kunst wirklich gerne mag, hatte ich aber vor allem einen bestimmten Grund, gerade sie zu diesem Gespräch einzuladen. Ich wollte nämlich von ihr, die seit vielen Jahren dieses eine Thema bearbeitet, wissen, ob es da Stimmen in ihrem Kopf gibt, die ihr sagen, dass das vielleicht nicht ausreicht. Vielleicht ist das sogar fast eine etwas egoistische Episode, denn zurzeit beschäftigt mich selbst in meiner Kunst dieses Thema ganz schön stark. Und es ist so klasse, dass ich diesen Podcast habe und Leute einfach eine Stunde lang diese Dinge fragen kann, die mich selbst mega interessieren. Aber ich bin sicher, dass da ganz viel dabei ist, was auch für dich wirklich interessant ist. Denn wir kommen zum Beispiel auch zum Thema Vertrauen. Vertrauen darin, dass alles, was im Leben passiert, seinen Sinn hat. Ob Erfolg oder Misserfolg. Und das bezieht auch misslungene Kunst mit ein. Also du merkst schon, ein breit aufgestelltes Gespräch mit vielen interessanten und tiefen Einblicken und mit sehr großer Offenheit. Und das ist beim Atelier Talk Podcast eigentlich immer der Fall. Also, wenn du noch nicht folgst, schnell den Abonnier-Button klicken, dann verpasst du keine Episode mehr. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Eingestiegen bin ich mit der Frage, wann Heike Diene denn das letzte Mal eine Zigarre geraucht hat?
Zigarre habe ich schon lange nicht mehr geraucht. Es muss sich dann auch ergeben in der Situation, dass man Zigarre raucht, man mit Freunden zusammen.
Weil man findet es tatsächlich ja immer mal wieder, wenn man Bilder von dir sieht und auch in deinem Instagram-Account. Ah ja, und ich habe mich gefragt, ist das ein bisschen das Image, das da gepflegt wird, oder ist es tatsächlich die Zigarre, die dich ab und zu lockt?
Ich glaube, es ist so eine Attitüde auch, Zigarren haben ja auch was Männliches und eigentlich sich auch an einer Zigarre die zu genießen. Auch wenn sie groß oder schwer ist oder ja, meistens ist sie ja viel intensiver als eine Zigarette.
Dann lass uns doch an die Stelle gleich mal springen. Du hast Kunst studiert, bist in die Malerei eingestiegen von Anfang an und hast sehr viele Männer um dich gehabt. Wenn ich mich nicht irre, hast du bei Werner Büttner studiert, hast bei Martin Kippenberger eine längere Zeit gearbeitet. Wie war das für dich in der Zeit als Frau? Warst du Exotin? War es schwierig?
Also in unserer Gruppe waren immer Frauen und ich habe da nie unterschieden zwischen Frau und Mann oder Junge oder Mädchen. Das war für mich, ich sehe einfach den Künstler und ich sehe auch den Künstler auch als Frau. Also nicht Künstlerin, sondern Künstler. Das war für mich nie ein Thema. Und es war auch, ich sage jetzt mal, ich kann mich gut an Werner Büttners Stunden erinnern. Ich glaube, dass wir da eher noch als Frau einen Vorteil hatten, weil es ein bisschen mehr Charme hatte. Bei Kittenberger war es so, wir mussten mit Fußball spielen. Das war, da wurde gar nicht unterschieden. Und es war auch zu meiner Zeit, wurde das nicht thematisiert.
Bist du in einer kunstaffinen Familie aufgewachsen?
Nein, überhaupt nicht. Mein Vater ist Kaufmann und da ist sozusagen, ich sag mal, dem seine Vorstellung ist, dass 5 Kilo Fleisch eine gute Suppe ergeben. Und Kunst kommt von Können und narrenhändisch beschmieren Tisch und Wände. Und wahrscheinlich bin ich so ein Narr. Und ich glaube, dass dieses Kunstverständnis, wenn du da aus der Mitte von Westfalen kommst, dann hast du eine andere Perspektive darauf. Das war für mich auch meine erste Begegnung mit Kunst. Was heißt auch Kunst? Das müsste man definieren. Aber ich sage jetzt mal, mit einem wirklich wesentlichen Künstler war mit Joseph Beuys, da mein Großvater diesen Steinbruch besessen hatte, wo Joseph Beuys diese Steine für die Documenta gemacht hat, und zwar Stadtverwaltung, Stadtverwaltung. Und da war die Möglichkeit, weil mein Vater oder auch mein Großvater wussten, dass ich Kunst liebe und interessiert war, hatte dann gefragt, ja, ob ich da mitmachen könnte, mich in irgendeiner Weise zu involvieren. So, und dann bin ich da zu dieser Documenta und hatte irgendwie noch so einen Altmeistergedanken und überhaupt ein ganz anderes Weltbild von Kunst. Und dann weiß ich heute noch, sehe ich da Joseph Beuys, ich bin vom Glauben abgefallen. Das war für mich so eine komplett andere Welt, dass ich eigentlich danach fast geschockt war, was definiert dieser Mann jetzt als Kunst, ja? Also es hat mich eigentlich wirklich hat große Fragen aufgestellt für mich. Und da, aber da ich mich immer für den Menschen interessiert habe und auch natürlich für die Kreativität des Menschen, komme ich natürlich direkt dann auch zur Kunst. Und es gibt natürlich unendlich viele Perspektiven auf die Kunst.
Kannst du das genauer beschreiben? Du warst dann also geschockt von dieser Art, mit der Kunst umzugehen. Es hat ja was mit dir gemacht. Wie bist du dann weitergegangen? Hast du dann dir Bücher geholt?
Es war so provokant für mich, dass ich meinem Freund Jörg Alpermann gesagt habe, hey, deine Oma hat doch noch einen Kühlschrank. Und dein Bruder kann Auto fahren. Wir klauen jetzt neben einfach den alten Kühlschrank deiner Oma und bringen den nach Kassel und stellen den da ins, sozusagen vor die Tür in Friedrichshain. Das war für mich irgendwie so einfach eine Pro, das war meine Antwort. Das war so eine provokante Aktion, wo wir gesagt haben, komm, das machen wir jetzt, weil wenn das da Kunst ist, ja, dann stelle ich jetzt auch mal da den Kühlschrank vor die Tür, ja. Weil ich es gar nicht begriffen habe.
Habt ihr das gemacht oder blieb es bei einer
Idee? Ja, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ja.
Und das war 1972, stimmt das?
Vielleicht? Ja, genau. Ja.
Und da warst du 16 und es hat dich seitdem nicht mehr losgelassen. Wie hat denn deine Familie reagiert, als du gesagt hast, ich gehe in die Richtung Kunst, ich möchte Kunst studieren?
Oh, das war meinen Eltern schon relativ viel eher klar. Ich sag jetzt mal, ich war schon immer kreativ. Ich denke, dass jeder Mensch kreativ ist. Aber für mich war das auch, Kreativität oder Kunst zu machen, ist auch eine Emotion. Und diese Emotion rauszulassen, die ich gefühlt habe, war für mich die Kunst sozusagen, das herauszubringen. Die einen schreien, die anderen hauen irgendwas kaputt oder so, ja. Aber bei mir war das so, wenn meine Eltern, also ich bin eigentlich in so einer Luxusverwahrlosung groß geworden. Meine Eltern sind recht wohlhabend und die hatten aber nie Zeit. Ich bin eigentlich immer nur verwaltet worden von irgendjemanden. Und wenn ich dann meine Eltern mal getroffen habe und das hat so nicht gepasst, wie es sein sollte, Dann wurde ich irgendwie wieder bestraft oder so. Und als Gegenantwort habe ich dann irgendwelche Stifte genommen und habe die an der Wand entlang gezogen im gesamten Flur und bin dann gegangen. Also ich habe auch Sachen dann einfach kaputt gemacht, ja. Oder einfach Zeichen hinterlassen. Kannst du auch so sehen. Oder ich habe auch als Kind Sachen, wenn meine Mutter oder mein Vater Geburtstag hat, habe ich dann irgendwelche Weine aus dem Keller genommen, habe die Etikette abgemacht und habe eine neue drauf gemacht. Weißt du, es war immer dieser Wunsch da, etwas sozusagen neu oder mit zu kreieren und auch was neu zu erfinden oder erfinden und entdecken.
Und das klingt dann so, aber als hätten sie dich dann bei deiner Wahl, so etwas zum Beruf dir auszusuchen, als hätten sie dich dabei nicht behindert, sondern unterstützt.
Meine Eltern waren so mit sich selbst beschäftigt, die haben es noch niemals gecheckt, dass ich freie Kunst studiert habe. Die haben gedacht, ich studiere Kunstgeschichte. Die haben so überhaupt auch sich nie da irgendwie für interessiert. Also ich war eigentlich, kannst du so im Vergleich, eine Pippi Langstrumpf. Ich konnte eigentlich alles machen, wozu ich Lust hatte. Da war nie jemand, der gesagt hat, nee, das darfst du nicht oder so. Aber das hatte auch zum Nachteil, dass ich eben auch teilweise einsam war. Ja, also einsam und alleine und auf mich gestellt. Aber ich hatte totale Narrenfreiheit. Von daher kann ich nur sagen, war das ein absolutes Geschenk.
Das macht mich gerade ein bisschen zögerlich. Also wenn ich mir das vorstelle, ja, es war sicherlich ein Geschenk, wobei du auch gerade ansprichst, da ist eine Einsamkeit dann da. Aber braucht man nicht auch Grenzen?
Ja, Grenzen habe ich sicherlich mir selber gegeben, indem ich natürlich andere Menschen um mich hatte, zum Beispiel beim Reiten oder wo auch immer. Natürlich lebst du immer in Koordination. Jeder Mensch geht so weit, bis er eine Grenze kriegt, auch ein Kind. Grenzen habe ich auch erfahren. Aber vielleicht waren meine Grenzen anders, als es, ich sage jetzt mal, in einer Beamtenfamilie oder in einer Anwaltsfamilie stattgefunden hat. Ich konnte mich selber arrangieren.
Ja, das ist spannend. Dann bist du in die Kunstwelt eingestiegen, hast Kunst studiert. Was hat das Studium dir bedeutet? Was hat es mit dir gemacht? Inwiefern hat es deinen Blick auf die Kunst gelenkt oder erweitert oder verengt?
Das Studium war wunderbar, weil sich das legalisiert hat, wie ein Fohlen auf der grünen Wiese laufen zu können. Es war so was Legitimes. Ich kann rumspielen, ich kann rumspinnen, ich kann all das machen, ja. Und ich kann mich reiben, ich kann provokant sein. Ich habe jetzt irgendwie diesen Freifahrtschein, ich habe diesen Stempel, um mich sozusagen zu experimentieren. Gute Zeit.
Du hast an verschiedenen Universitäten studiert. Wenn ich das richtig recherchiert habe, haben wir hier New York, Hamburg und Kassel.
Ja, genau. Das war schon, Kassel war sozusagen so Endstadium von Martin Kippenberger. Der war ja sehr leberkrank und ich wollte ihn natürlich unbedingt nochmal bei ihm sein. Und das war eigentlich auch eine gute Zeit da in Kassel. Das war ein Gaststudium. Und da ich eben aus Warburg-Westfalen kam, das liegt direkt an der hessischen Grenze, hatte ich in der Zeit auch mein Studio. Damals habe ich Bildhauerei gemacht, hatte ich dort sozusagen in der Nähe von meinen Eltern da was gemietet gehabt und da gelebt und habe da gearbeitet.
Hast du in der Phase schon dein Lebensthema, den Kern entdeckt?
Nein, der Kern, der kam viel später. Damals habe ich auch noch figürlich gemalt und eben auch so Wortspiele oder so Poesie war für mich eben auch wichtig. Und diese ganzen Sachen waren figürlich.
Und welche Thematik hast du da verarbeitet, bearbeitet?
Ah, ich glaube, es war auch ein bisschen so selbsterkennen und therapeutisch. Es waren sicherlich Beziehungen, es waren viele Selbstporträts im Zusammenhang mit mir und mit anderen Mitmenschen, mich als Puppe zu sehen zum Beispiel, auch wie weit wir quasi als Kind wiederum so eine Puppe in der Hand haben und die vermenschlichen und verunstalten und eben auch wegschmeißen und oder Haare abschneiden und solche Sachen. Und gleichzeitig, wie werden wir behandelt? Ja, oder wie wurde ich behandelt? Das war sicherlich so eine Sache. Da kann ich mich erinnern, dass ich auch so Kotzbeutel-Performance gemacht habe. Und zwar mich ganz, ganz schick angezogen und so, ja, zum Friseur gegangen. Es kam mir vor wie so eine Kommunion. Und dann habe ich mich in der HFBK hingesetzt und habe so alles Mögliche gegessen und dann immer ganz viel auch Wodka dazu. Und dann habe ich hinterher das alles erbrochen und habe es dann hinterher in Beutel abgefüllt und habe dann sozusagen hinten so eine 3-3er-Szene, so einen 9-Kotzbeutel aufgehängt. Und es haben so manche geschrien, ey, weiter, das reicht nicht und so, kotz doch noch mehr und so. Und das war so für mich persönlich eine Grenze erreicht und eine Überwindung. Aber es gibt darüber noch was hinaus, weißt du? Und ja, es war eine gute Zeit, auch dieses Studium sich damit rumzuspielen. Ich habe dann auch so Performance gemacht, da habe ich da in der Halle gelegen und habe mir Blutegel ansetzen lassen. Und war so von wegen, was saugt alles an uns, ja? Und was saugt uns aus? Das war so ein Thema. Und habe dann da so gelegen und dachte so, ja, jetzt, hey, saugt mich aus, bis ihr voll seid und lasst dann fallt ab, ja? Für die Kunst. Und habe dann da so gelegen, das hat dann auch ein Arzt gemacht, das war alles besprochen, das wurde dann so angeritzt und diese Biester waren dann da am Körper. Plötzlich sind die aber gewandert. Die sind dann alle zu den Genitalien abgewandert. Das war natürlich dann gar nicht komisch, was dann letztendlich aus so einer Performance dann auch passiert, weißt du? Und wie weit geht man auch, um Schaden zu nehmen und inwieweit blut dich da selber aus? Oder wie weit gehe ich eigentlich mit dieser Kunst bis zum Ende und denke, ich werde erlöst? Ja, das ist, stellt sich ja sowieso immer die Frage von so einer romantischen Idee eines Künstlers. Ich werde irgendwie entdeckt und ich werde irgendwie gesehen und verstanden und gerettet. Eine Scheiße ist, wenn du plötzlich 85 bist mit Gicht und keiner ist gekommen. Dann hast du ein echtes Problem.
Das ist ein Punkt, da möchte ich auch unbedingt noch hin. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, während ich dir zugehört habe bei den Beschreibungen, meinst du, du hättest diesen Weg eingeschlagen ohne dieses kathartische Erlebnis mit Joseph Beuys?
Ja. Weil es war immer für mich diese Kreativität und dieses Göttliche, dieses Finden. Oder wiederentdecken, das war immer da. Das war immer da. Vielleicht wäre es anders gekommen, aber wir wissen nicht, was der Zufall uns letztendlich zugeworfen hätte. Ich wäre in irgendeinem Museum gewesen und es hätte da plötzlich Klick gemacht. Das kann alles sein. Ja,
ja, wahrscheinlich. Zurück zu deinem Lebensthema, der Kern. Jetzt bin ich natürlich, nachdem ich das alles gehört habe, umso neugieriger zu hören, wie du auf dieses Thema gekommen bist.
Also ich bin dazu gekommen, ich denke, das war 2003, 4, ich weiß es nicht genau, ja. Und zwar, ich hatte so ein paar Ausbildungen gemacht, also der Mensch als solches hat mich immer interessiert, Viktor Frankl hat mich interessiert, C.G. Jung hat mich interessiert, sozusagen Archetypen, Enneagramme, überhaupt diesen Mensch als Seele mehr zu strukturieren und kennenzulernen. Und habe dann eine, das sagt man schnell, nicht eine Reise, sondern eine Imagination gemacht zum inneren Potenzial.
Nach der Theorie von C.G. Jung.
Ja, genau. Also du fährst dich so runter, lässt dann so alles kommen und plötzlich sah ich da in meinem Bauch so einen Kern, so einen Oval. Und der war so goldig und dann auch so mit, wie Blut verschmiert und der pulsierte auch. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich da dieses Gefühlszentrum oder diesen Kern entdeckt habe. Und der ist mir bis heute als Bild geblieben. Und dieses innere Potenzial und dieser Kern. Nachdem dann diese Sitzung zu Ende war, bin ich dann sozusagen in mein Atelier und habe das gemalt. Und das war der erste Kern, den ich je gemalt habe, um diesen Kern, dieses Bild, dieses Gefühlsbild festzuhalten. Und der Kern ist auch in allen Religionen das Symbol für Potenzial, weil in diesem Kern alles drinsteckt. Ja? Wer weiß, wie es ausgeht, aber da ist erstmal alles angelegt. In allen Religionen dieser Welt gibt es diesen Kern. Und bei C.G. Jung ist es, dass dieser Kern dann natürlich auch noch das Selbst ist. Und das war für mich auch ein großes Anliegen, diesen Kern zu malen, weil wir in unserer Welt extrem im Außen sind. Das ist eigentlich auch unser Dilemma, dass wir so unendlich im Außen sind und gerade mit unseren Social Medias so sehr im Außen, dass wir uns selber verlieren und gar nicht wissen, wer wir selber sind. Und wenn wir so weit im Außen sind, dass wir so gesteuert sind, dann machen wir uns eben auch abhängig davon, glücklich oder unglücklich zu sein, weil wir das nicht mehr selber in uns kontrollieren und verstehen und fühlen, sondern wir fühlen das nur noch in diesem Außen. Das ist das Dilemma.
Ja, das glaube, das ist nicht nur das Dilemma jedes Einzelnen, sondern dann natürlich auch von uns allen als Gesellschaft. Und ich glaube, dass das große Dilemma, in dem unsere ganze Welt zurzeit steckt oder in das wir uns hineinmanövriert haben, das liegt genau daran, dass wir so viel im Außen sind und die neue Uhr brauchen oder das neue Auto, um uns irgendwie selbst zu bestätigen. Du hast an dem Tag in 2003 oder 2004 diesen ersten Kern gemalt. Nebenbei hast du ihn noch?
Ja.
Hast du dich dann langsam von den anderen Themen gelöst? Ich frage deswegen, weil das ist ja das, was viele Künstlerinnen und Künstler suchen. Ihre eigene Stimme, ihr eigenes Thema, ihre Ausdrucksweise. Du hast es an diesem einen Tag durch dieses Erlebnis, dieses Thema gefunden. Hast du dann sofort alles von dir geschmissen und hast seitdem dich nur noch dem Kern gewidmet, oder hat sich das so langsam rausgeschlichen?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe diesen Kern gefunden und habe festgestellt, dass es genau das ist. Es ist genau das und der Kern ändert sich. Das muss nicht immer irgendwie so Seed sein. Das kann ein Stein sein, das kann eine Naht sein, das kann ein Atom sein, ja. Der Kern ist, das kann das Selbst sein. Ich gehe davon aus, wir sind alles Kerne, die miteinander verbunden sind. Und ohne Verbundenheit auf diesem Planeten funktioniert diese Erde nicht. Wir sind zusammen, aber wir denken, wir wollen getrennt sein. Ja, es geht um dieses Getrenntsein. Das ist auch jetzt ein neues Thema bei mir mit dieser Zerrissenheit und Verbundenheit von Textilien, wo sozusagen jedes einzelne Webelement nur noch der Kern ist. Und diese Zerrissenheit in uns ist und diese Zerrissenheit in einer Gesellschaft, Zerrissenheit in uns selbst, in einem Land, in einer Familie und in allem. Also das gibt immer Themen, aber die letztendlich was mit diesem Kern zu tun haben. Ich habe ja auch so eine Rock-Serie gemacht. Da geht es auch letztendlich um den Kern, denn dieser Rock kommt von irgendeinem Berg, von einer Seele und der wäscht sich über Millionen Jahren, wandert der über diesen Planeten, der geht mit einer Eiszeit, rutscht der irgendwo rein, der geht durchquert Meere und dann wird er vielleicht so weit abgeschabt, dass er zu Sand wird, ganz, ganz klein, ja. Oder ich finde ihn am Strand und nehme ihn mit und stelle ihn zu meiner Steinsammlung.
Kannst du dieses Gefühl beschreiben, in Worte fassen, das du empfunden hast, als du gemerkt hast, du hast dein Thema gefunden, als dieser erste Kern fertig vor dir war? Da ist ja was in dir passiert. Kannst du das beschreiben?
Ja, so wie wenn du einen Mann triffst, ja, und total verliebt bist und du denkst so, du willst den Rest deines Lebens mit ihm verbringen. So, das begleitet mich ewig.
Und du hast ja inzwischen, ich weiß es nicht, über 900 Kerne gemalt.
Ja, ich habe eigentlich noch viel mehr, aber ich habe jetzt diese Monotypien gar nicht gezählt. Die lege ich immer so zur Seite, aber es sind mehr als 1000 Bilder auf alle Fälle, ja.
Was haben die Kerne, die du jetzt in letzter Zeit gemalt hast, inwiefern unterscheiden sie sich von den ersten?
Das Verständnis dazu, dass es viel weiter geworden ist und teilweise erst jetzt begreife, was ich gemacht habe, intuitiv und auch alle 800 oder 999 gebraucht habe, um diesen 1001 zu machen. Da ist schon eine ganz klare Entwicklung zu erkennen. Und ich kann jetzt, wenn ich jetzt so durch mein Lager gehe, dann denke ich, oh mein Gott, was steht denn da? Das kann ich irgendwann mal einer Psychiatrie schenken. Aber das habe ich genau gebraucht. Ich kann nie sagen, oh mein Gott, was ist das jetzt? Ja? Sondern das ist mein Weg und ich bin da nur hingekommen durch diese Arbeit und durch dieses Wirken und dann auch wiederum Erkennen.
Das ist aber großartig. Also ich kenne dieses Gefühl, dass ich alte Sachen von mir sehe und sie furchtbar finde. Und ich habe auch Sachen schon vernichtet. Aber ohne diese furchtbaren Sachen wären die Arbeiten nicht, an denen ich heute gearbeitet habe.
Nein, ich wäre nicht ich heute mit all dem, was ich auch an Freud und Leid erfahren habe. Und ich kann nicht sagen, oh, meine Eltern waren scheiße, deswegen bin ich jetzt ein bisschen komisch. Hey, ich bin froh, dass ich ein bisschen komisch bin und es war genau richtig, ich habe es so gebraucht. Oft wissen wir das doch gar nicht. Da passiert dir irgendwas ganz Doofes. Und im Nachhinein siehst du, dass es genau richtig für dich war, weil daraus hat sich wiederum was ganz Positives ergeben. Von daher kann ich nur sagen, bin ich sehr glücklich über dem, wie mein Weg verlaufen ist, mit guten und mit schlechten Zeiten.
Es ist eine Wertschätzung und eine Sanftheit mit den nicht so tollen Sachen, die einem auch sehr, sehr gut tun. Das heißt, du vernichtest auch nichts von den alten Sachen, ja?
Nein.
Du bleibst so eng mit diesem einen Thema verhaftet. Du hast dich da so reingearbeitet. Und wenn man etwas so intensiv macht, rufen nicht nur alle Hurra und sagen toll, sondern da wird auch Kritik kommen und sagen, hey, die macht ja immer nur das Gleiche. Wie gehst du mit dieser Kritik um und wie gehst du mit den Stimmen im Kopf um? Sagen die dir, ey, du machst ja immer dasselbe? Oder aber bist du so tief in diesem Wissen drin, dass du genau bei dem Kern angekommen bist, der deins ist, dass du es machst und brauchst. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier rumeier in der Fragestellung.
Verstehe es genau.
Gut, okay.
Also, ja, das hat meine Mutter mich auch gefragt. So, ist es nicht mal ein bisschen langweilig, immer dieser Kern? Mach doch mal was anderes. Aber nein, es ist der Kern. Und der Kern hat so viele Facetten und so viele unterschiedliche. Das kann ein Seed sein, das kann eine Struktur, eine Stoff sein, ja, eine Stofflichkeit. Es kann ein Stein sein. Es kann eine Wolke sein, es kann die Seele sein. Und das ist so ewig und hat so ein großes Spektrum. Von daher wird es ewig und alle Tage mein Thema bleiben. Das heißt nicht, dass diese Form die gleiche bleibt, ja. Also der Kern, der kann sich teilen, der Kern kann sich langziehen, der ist in allem zu sehen. Du kannst eben diese Bilder mit diesem Kern, kannst du eigentlich zu allem verbinden? Sag mir ein Thema oder sag mir irgendein Stichwort und ich bringe dir diesen Bogen zu dem Kern.
Ja, glaube ich. Oh, wie spannend. Das glaube ich sofort.
Also, von daher muss ich das nicht ändern. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Und unser Nachbar sagt, ja, Heike Dine, ich würde auch ein Bild irgendwann von dir kaufen, wenn der Kern jetzt irgendwann mal ausschlägt, wenn da mal so eine kleine, so ein Blättchen rauskommt. Ich so, Ja, dann wird es leider nichts mit uns. Es wird niemals ein Blatt ausschlagen, weil dann hat das nicht verstanden, um was es wirklich geht.
Ich stelle diese Frage auch ein bisschen, weil diese Stimmen in meinem Kopf gerade laut werden, weil ich mich einer bestimmten Technik verschrieben habe und ich kenne dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast. Ich bin so begeistert. Ich arbeite seit Jahren in dieser Technik und ich merke, dass es ganz tief in mir resoniert und es sagt so viel aus, genau was du eben gesagt hast. Es ist mit verschiedenen Dingen vereinbar und so weiter. Nichtsdestotrotz kommt seit einiger Zeit mein Kopf und sagt mir, Hey, du machst aber immer das Gleiche. Das ist aber nicht in Ordnung. Und dann habe ich manches Mal Tage, mich wieder zu überwinden und kaum bin ich 10 Minuten dran, weiß ich bin genau da, wo ich sein muss. Ich mache genau das, was ich machen muss. Hast du diese Stimmen nie gehabt?
Total. Also ich glaube, diese Stimmen sind sehr, sehr, sehr wichtig, sozusagen Kunst für sich zu machen. Ja, nicht die Kunst nach außen, um jemand anderen zu gefallen oder in diesen Markt reinzukommen. Da müsste ich riesen Pimmel malen wahrscheinlich, ja, was auch wiederum im Kern ist, aber da bin ich noch nicht. Oder ich bin da drüber hinweg. Keine Ahnung. Ich bin ja trotzdem auf meinem Weg. Es bleibt nie weiter stehen. Du denkst, es ist, jeder Tag ist gleich, aber die Uhr läuft ja trotzdem weiter. Auch wenn du denkst, es ist gleich, es ist niemals gleich. Niemals, ja. Du kannst da 5000 Mal küssen und es ist immer anders als der erste Kuss. Du kannst genau das alles gleich machen, aber es wird anders sein. Und auch meine Arbeiten sind niemals mit Computer simuliert und mit Farben schon vorher strukturiert. Ich habe eine ganz andere Herangehensweise, nämlich, dass meine Arbeiten aus einer Tagessituation und Emotion entsteht. Es sind ja viele, der Aufbau ist ja erstmal Gold, diese Richness und dieses göttliche Gold als Reflexion, dann kommen unterschiedliche, viele, viele Farben. Aber die sind nicht vorbestimmt, dass ich weiß, oh, jetzt kommt die Palette 1 und jetzt kommt die Schicht 3 und jetzt nehme ich grün und türkisblau oder so, sondern das entscheide ich wirklich in der Situation. Ansonsten habe ich da eben auch 40 Bilder stehen. Und sag mir so, jetzt schnapp ich dich und jetzt male ich da weiter. Das ist nicht vorprogrammiert. Das ist sozusagen eine festgehaltene Emotion.
Habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, du hast bis zu 40 Arbeiten, an denen du parallel arbeitest? Ah
Ja.
ja. Und dann machst du aus einem Gefühl, aus einer Emotion, wählst du die Farbe aus, die du ja auch alle selber herstellst, soviel ich weiß, die Farben.
Genau.
Gibt es das auch, dass du dann hinterher schaust und sagst, ah, gefällt mir da doch nicht, ich übermale das?
Ich übermale das ja sowieso. Ich habe auch teilweise Bilder, die finde ich super gut, schon die erste Schicht, aber es ist sozusagen gehört zu meiner Aufgabe oder meiner inneren Regel, dass ich mindestens 3 Schichten habe und es gehört auch zu einem Wachstum, inneren Wachstum, loszulassen und etwas, was du schon richtig gut findest, abzudecken. Es geht darum, warum mache ich das überhaupt mit diesen vielen Farben? Ja, ich dokumentiere die ja auch hinten drauf. Es hat ja was damit zu tun, dass wenn du den Menschen siehst, siehst du auch nur eine äußere Farbe, aber du siehst diese ganzen inneren Farben, die dann aus diesem heraus resultieren, aus dieser äußeren Farbe resultiert eigentlich dieses Innere. Also ich sage jetzt mal, du hast jetzt einen grünen Orange und darüber setzt du ein Rosé. Da wird das immer irgendwo noch durchscheinen. Man sagt ja auch ein harter Kern oder wie heißt das nochmal? Harte
Schade.
Schale, weicher Kern, genau. Ist es nicht so, dass wir teilweise Menschen kennen und all diese vielen Schichten gar nicht wahrnehmen und erkennen? Wir erkennen nur eine Schicht. Und sich daran zu arbeiten, tatsächlich viel, diese Vielschichtigkeit und ein Summa summarum aus diesen Vielschichtigkeiten ergibt sich dieser Mensch. Ja, also diese Bilder sind sozusagen genauso vielschichtig wie auch das Meaning. Ja, also das, was du da hineinlegen kannst. Du kannst sagen, oh ja, ist nur ein Kreis. Gut, ist Kreis. Aber dieser Kreis beinhaltet natürlich ganz viel andere Dinge. Auch, dass dieser Kreis aus meinem inneren Bauch gemalt wird. Das ist auch vorher, ich mache auch Yoga und viele Meditationen. Ich kann solche Kreise mit so einem breiten Pinsel nur malen, indem ich eigentlich meine innere Mitte selber finde, um dann für 20 Minuten das zu malen. Das ist so ein ganz langes Geschäft. Das ist im Grunde genommen wie blind fischen, weißt du? Und du fischst und fischst und du weißt nicht, was aus passiert. Und plötzlich ist das Gefühl, jetzt ist der Moment, jetzt ziehe ich langsam diesen Kreis, das da raus. Und dieser, weißt du, wie viel mal ich da daran denke, oh, ich bin so gut, ich bin so gut, ich schaff's jetzt, ich schaff's jetzt. Das darfst du nicht denken, du darfst gar nichts denken. Du musst sozusagen in diesem Prozess, wo du da im Blindflug bist und diesen Pinsel ohne eine Führung, ja, einfach in dieser inneren Mitte, musst du deine innere Mitte spüren, damit du diesen Kreis hinkriegst. Weißt du, das ist eine richtig schwere Aufgabe, aber du darfst im Grunde genommen nicht daran denken, sondern alles oder nichts. Ja, da musst du hinkommen und auch sagen, wenn das jetzt richtig scheiße wird, dann ist das der Prozess, der da genau dazu gehört. Und es gibt ganz viele, die haben 7, 8 Schichten. Und so mehr du sozusagen denkst, ich habe es verloren, umso besser wird das Bild hinterher. Das habe ich ganz oft erfahren, dass ich Dinge, die ich aufgegeben habe und nicht so drin war, ja, und denke, oh, ich kann das jetzt entscheiden. Ich bin jetzt drin, ich bin die Künstlerin, die das kreiert. Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist es wie so ein Embryo, das dann eigenständig wird. Das Bild, du musst warten, bis sozusagen dieses Bild eine Eigenständigkeit bekommt.
Wann sagt dir das Bild denn oder wodurch sagt das Bild dir oder der Kern dir, dass er jetzt fertig ist?
Ich würde fast behaupten, ich kann gar nicht malen. Ich habe vielleicht ein ganz gutes Empfinden. Ich sehe, wann ein Bild fertig ist, energetisch. Ich kann erkennen, wann ein Bild energetisch rund und fertig ist. Ich mache ja auch mittelalterliche Kunst und mittelalterliche Handschriften. Ist eben auch eine lange Sache, die ich schon seit über 25 Jahren mache. Und bin täglich an Auktionskatalogen. Ich sehe viel Kunst und ich weiß, wann ein Kunstwerk rund ist. Und dann lasse ich los. Ja.
Deine Affinität zu den mittelalterlichen Handschriften, kommt daher die goldene Schicht, die deinen Arbeiten immer zugrunde liegt?
Ja, das kommt eigentlich durch dieses Goldgrundgemälde. Ich finde, dass das Leben mit den Menschen immer eine Reflexion ist. Ja, Bewusstsein heißt auch Reflexion über sich selber oder mit anderen Menschen. Und in dieser Reflexion finde ich es toll, wenn so ein Bild auch reflektiert. Auch wenn diese Reflexion als Gold nicht mehr einsehbar ist, ist es feinstofflich gesehen, wenn das Licht quasi auf ein Bild geht, fängt das an, mit all diesen vielen Schichten zu reflektieren. Ich finde es toll. Also wenn nur sozusagen in so einem Bild da hängt und da ist der Scheinwerfer drauf und saugt es das auf, ja, ich stehe davor. Aber diese Vorstellung, dass das dann auch mir was zurückgibt, was reflektiert, ja. Das sind natürlich viele Dinge, auch aus dem Altmeisterreich, diese Krakelierung, die van Eyck sozusagen nur aus Firnis natürlich nicht wollte, dass seine schönen Frauen völlig aussehen wie runzlige Omis, sondern da loszulassen. Das sind alles Prozesse, in denen ich loslasse und der Frau vertraue, es kommt genau richtig, so wie es kommen soll. Ich mache da dieses Liquor drauf und dann nochmal. Und mal wird das irgendwie total tolle Risse, so breit, und mal gruselt sich das irgendwie. Und ich muss damit umgehen. Und manchmal weine ich sogar, so gerührt bin ich, weil es perfekt gerissen ist. Ja, und ich habe da überhaupt keine Option. Und wir bilden uns sowieso immer ein, und das ist ein Trugschluss, ich habe alles in der Hand. Ich steuere hier alles. Ja. Und ich habe einfach in meinem Leben festgestellt, es ist ein Trugschluss. Und nichts Schöneres eigentlich mit diesem tiefen Glauben, dass all das, was dir widerfährt, genau das Richtige ist. Ja. Also das ist was Schönes. Vielleicht auch was Naives, aber für mich was Gutes.
Das ist ja ein Prozess, den du in der Malerei einsetzt und der aus der Malerei ins Leben 1:1 so übernommen werden kann.
Exakt, ja.
Was ist denn in deinem Malprozess der schwierigste Teil? Was ist die größte Herausforderung für dich?
Gar keine mehr. Meine größte Herausforderung war, meine Bilder nach außen zu bringen und irgendwie diese Vorstellung, ich möchte gerne eine berühmte Künstlerin sein. Und da habe ich so lange dran rumgekratzt, ja, dass ich das wollte. Hey, all das, was ich zu sagen und entdeckt habe für mich, das möchte ich euch allen mitteilen, ja. Seht mich, ihr hört mich. Und ich hatte so viel Stress, ja, und so viel, mach hier eine Ausstellung mir und da und du musst die Leute treffen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich werde eigentlich enttäuscht. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich lüge mir doch da einen in die Tasche. Ich bin zu alt, ich bin zu, ich weiß nicht was, ja. Jünger werde ich nicht mehr. Und das war so alles, wo ich dachte, nee, warum tue ich mir jetzt diesen Stress hier an? Was möchte ich? Ich habe jetzt ein viel höheres Ziel, als eine berühmte Künstlerin zu werden, nämlich den, ich möchte ein glücklich, zufriedener, gesunder Mensch sein. Ist das nicht toll? Damit kann ich ganz anders loslassen und ich mache meine Kunst für mich und ich renne nicht irgendwas hinterher. Vielleicht ist es ins Vorne gedacht, aber vielleicht ist es auch völlig altmodisch. Ich habe da losgelassen, dass ich da mit Gewalt eine bekannte Künstlerin werden wollte. Was heißt auch Erfolg? Und ich will heute nur noch eine wirklich zufriedene, glückliche, gesunde Künstlerin Mensch sein. Und da kann ich sagen, ich kann für mich mir meine Zeit nehmen, meine Kunstwerke zu produzieren, ehrlich zu sein und das auch für mich selber zu machen. Und wer es mag, der kann meine Sachen kaufen. Und es gibt viele Menschen, die das kaufen, weil die das auch genauso sehen wie ich. Aber das heißt nicht, dass ich den Anspruch habe, dass ich jetzt da die ganze Welt mit übersehen will. Kann ich sowieso nicht mit diesen Dingen, weil die viel zu intensiv sind, die herzustellen. Und das ist doch das Dilemma auch bei vielen Künstlern. Die haben es dann endlich geschafft. Die haben wirklich was zu sagen. Die haben eine Qualität, machen eine tolle Sache. So, und jetzt plötzlich, oh, flieg mal schnell nach Amerika, jetzt noch mal nach Seoul und mach noch mal hier was, mach noch mal da was. Aber dein Atelier muss weiterlaufen. Da hast du dann 10 Leute stehen, die dann deine Kunst machen. Ja, wo ist da die Seele? Wo ist da das, was ich bis jetzt in meine Bilder gegeben habe?
Ich glaube, das sind, weiß ich nicht, 1 bis 2% der Künstlerinnen und Künstler, die so arbeiten. Die meisten möchten ja einfach genug Geld mit ihrer Kunst verdienen, um davon leben zu können und um mehr Kunst machen zu können und nicht die ganze Energie dann für irgendeinen Job zu verpulvern. Du kannst inzwischen sehr gut von deiner Kunst leben. Du hängst in tollen Sammlungen, du hängst in Museen. Was, oder andersrum gefragt, du hast vorhin Instagram und die Social Media ein bisschen drüber geschimpft. Andererseits sind sie, glaube ich, sehr wichtig heutzutage. Welche Rolle spielt sowas für dich und was würdest du empfehlen, wenn jemand nicht zu diesen 1-2%, die du beschrieben hast, gehören möchte, sondern einfach nur vernünftige Kunst machen möchte, sein Herzblut reinlegen möchte und natürlich dann auch mal verkaufen möchte, um dann wieder weiterarbeiten zu können?
Definitiv ganz, ganz fleißig sein. Alles andere ergibt sich. Also es ist Ursache und Gegebenheit. Manche Dinge kannst du nicht beeinflussen. Und du kannst einfach nur ganz fleißig sein und dir selber treu sein.
Welche Rolle räumst du den Social Media ein heutzutage?
Eine große, viel zu große. Es ist Blendwerk. Nicht alles natürlich, aber es ist viel so, stimmt einfach nicht. Für mich.
Du bist ja auch, obwohl du einen ganz tollen Job machst, über Instagram, also ich fühle mich sehr mitgenommen bei dem, was du da zeigst. Also mitgenommen in dem Sinne, ich bekomme viele Einblicke in deine Arbeiten und deine Gedanken da. Aber du arbeitest nicht mit einer Galerie zusammen. Du hast bei einem Interview, habe ich mal gefunden, hast du gesagt, es ist einfach nicht so einfach, einen guten Partner zu finden und meintest damit die Galerien. Was würdest du dir wünschen von einer Galerie? Was ist unabdingbar für dich?
Vertrauen und ein Aufbauen und nicht ein Abmelken. Vielen Galerien geht es auch schlecht, dass ich da hinter meinem Geld herrenne oder eben auch gar nicht als solches gesehen werde, sondern ein Misunderstanding viel stattfindet. Und es gibt schon auch während der Art Basel genug Beziehungen zu Galeristen international, die mich jedes Jahr besuchen kommen und mich da auch sehen. Und da gibt es schon ein paar oder einen, wo ich gerne hingehen möchte. Und schauen wir mal, ob das passiert. Das ist so, ich möchte nicht verheizt werden. Heute entdeckt, morgen verkauft, übermorgen vergessen. Dann bist du da plötzlich, deine Preise sind von 10, 15.000 auf 100.000 oder mal doch fünfmal das gleiche Bild, habe ich super verkauft, kannst du mit mir nicht machen. Nein, da verbiege ich mich nicht. Das hat sich seit letztem Jahr oder vor anderthalb Jahren hat sich da meine Perspektive geändert, was wirklich mein Wunsch ist.
Aber dann kommen wir wieder zurück zu diesem Thema. Vielleicht ist es nicht dein Wunsch, berühmt zu werden und auf jeder Titelseite der wichtigen Kunstzeitschriften zu erscheinen. Aber vielleicht ist es einfach ganz wichtig, die eigene Kunst machen zu können. Und dazu gehört
Ja.
es, zu verkaufen auch. Und ist das dann auch der Grund, warum du deine Produzentengalerie Atemreich gegründet hast, ins Leben gerufen hast?
Ja, das hatte auch steuerliche Aspekte, ehrlich gesagt. Einfach hat sich so irgendwie ergeben. Ja, es war für mich praktisch.
Was kommt als nächstes von dir, Heike Dine?
Das Neueste ist, Stoffe interessieren mich, Sinnlichkeit, Stofflichkeit, dass diese Verbunden- und Zerrissenheit. Also, dass wir eins sind und eines im Ganzen, dieser gesamte Welt, Kosmos und was ganz Großes, mein Thema ist ja auch Mikrokosmos, Makrokosmos. Und da diese Stoffe, die sich da zerreißen bis zu einem gewissen Grad und doch ineinander verbunden sind und diese Zerrissenheit, ich sag mal auch in unserer Welt zurzeit, mit diesen ganzen Kriegen und Hass und Radikalisierung, hat was damit zu tun, dass wenn ich nicht Frieden in mir selber finde, wie soll ich dann Frieden im Außen finden? Zerrissenheit, um dennoch zu wissen, wir sind alle miteinander verbunden, ob wir die hassen oder nicht, oder und ob der in Timbuktu wohnt oder am Nordpol, wir sind komplett alle miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Aber wir wollen das nicht wahrhaben. Und da geht es jetzt um diese Stofflichkeit bis zu dieser Grenze, wo diese Stoffe auseinanderreißen und Zerkluftung, Narben und dass sich das zwar zusammenwächst, aber irgendwie dann doch getrennt ist. Und das andere ist, auch so werden neue Bilder entstehen, sind auch schon dabei, und zwar auf Schmirgelpapier. Ich finde, Schmirgelpapier hat so eine unglaubliche Sinnlichkeit und es trägt sich was ab. Alles ist Reibung, feinstoffliche Reibung. Reibung ist unser gesamtes Leben, ja. Und dadurch bin ich gekommen auf diese, ich liebe auch in Baumärkte zu gehen. Also so für mich so irgendwie, oh, ich kann hier irgendwas basteln und so. Ist für mich immer schön, Baumärkte. Und da habe ich so gedacht, oh, guck mal hier, wie schön ist eigentlich hier dieses Schmirgelpapier. Das sieht fast aus wie so dieses Diamantenpapier von Andy Warhol. Guck mal, wie das schön glitzert. So, und dann fange ich eben, bemale ich da irgendwas mal drauf, reagiere mal mit Ölfarbe, verläuft das, nehme ich Acrylfarbe, nehme ich Tinte. Was mache ich denn? Wie stelle ich jetzt Reibung dar? Also muss ich jetzt gucken, wie finde ich jetzt für mich eine Abstraktion, diese Reibung auf diesem poetischen Papier zu finden. Und ich finde auch, dass eigentlich die ganze Kunst oder vielleicht auch sogar das ganze Leben eine Reibung ist, ja, zum Wohle aller. Es geht darum, diese Reibung zu haben, um ein gutes Ergebnis für alle zu bekommen. Und da ist, finde ich, dieses Papier hat mich total fasziniert, aber es ist ein hochspannendes Thema und es existieren da schon einige Muster und Modelle und Gedanken. Und ja, also es geht immer weiter, weil du ja gesagt hast, ach, ist der Kern nicht ein bisschen langweilig? Ja, er entwickelt sich ja immer wieder, entpuppt sich, weißt du, immer dieses nochmal wieder aus diesem Überraschungsei kommt dann wieder noch was Neues.
Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass der Kern langweilig ist. Überhaupt nicht. Ich habe mich dafür interessiert, wie du die Stimmen in deinem Kopf ruhig stellst, die dir sagen könnten, hey, mach doch mal was anderes. Einfach weil ich die so gut kenne. Aber nein, ich finde den Kern überhaupt nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, ich finde ihn sehr faszinierend. Dann kommen wir zur letzten Phase vom Atelier-Talk und ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen, die dich nochmal ein ganz bisschen anders kennenlernen. Die erste Frage ist immer dieselbe, ganz einfach, weil ich mich nie entscheiden kann. Kaffee oder Tee?
Tee, Tee, Tee.
Gar kein Kaffee?
Doch, morgens einen. Aber
Ah.
danach trinke ich gleich einen grünen Tee. Aber beide trinke ich aus einer Teetasse. Ich trinke meinen Kaffee immer aus einer Teetasse. Ich mag keine hohen Cups. Es muss eine dünne Teetasse sein. Meine Familie versteht mich, aber die meisten denken, was ist das denn? Nein, es muss eine Teetasse sein, aus der ich meinen Kaffee trinke. Und sie muss dünn sein.
Musik hören oder Podcasts hören?
Musik hören. Musik ist was ganz Wichtiges.
Auch beim Arbeiten?
Musik. Oh ja, oh ja. Ich höre manchmal, gut, dass du es ansprichst, ich höre manchmal ein und dasselbe Musik stundenlang, um sozusagen in dieser Erinnerung, in dieser Schwingung zu sein. Musik ist viel, viel einfacher als Kunst zu verstehen, weil Musik geht unwillkürlich in deinen Körper als Schwingung über und du vibrierst. Bei einem Bild, da ist es so, du siehst das und es kommt darauf an, wie weit du deine Augen und dein Gehirn trainiert ist, um das zu sehen und erkennen, was es ist. Das ist viel aufwendiger. Und ich finde auch, dass Musik ist was ganz Wichtiges. Also ich wohne ja hier in Basel und manchmal 4 Uhr dann, ich ziehe mich jetzt an, jetzt gehe ich einfach tanzen. Urtanzen. Das heißt auch Ängste, muskuläre Spannung, die wir haben, abzuschütteln. Das ist so Osho. Ich weiß nicht, ob du Bhagwan kennst und Osho-Tänze. Sozusagen dieses wirklich Abschütteln, um total locker zu werden. Also das ist Tanzen ist was ganz Wichtiges und eben auch so Musik auch Male, 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 immer das Gleiche. Also Musik spielt schon eine große Rolle. Aber ich höre auch alles. Also ganz unterschiedlich.
Das war spannend. Lieber Urlaub oder lieber Arbeit? Weißt du, warum ich das frage? Ich habe gedacht, du bist so eine, die am liebsten gar nicht in den Urlaub fährt, die eigentlich, wenn sie Urlaub macht, dann eigentlich sogar weiterarbeitet.
So ähnlich. Ich mache gerne Urlaub in einem Kloster oder Meditation oder komplett abschalten. Für mich heißt Urlaub Regeneration und ich bin dann am liebsten an einem Ort, wo ich so richtig in mich einkehren kann. Ich habe immer einen Reisekoffer, einen alten von meiner Oma, so einen alten Samsonite-Koffer, weiß, cremeweiß. Und da sind meine Malsachen drin und meine Stifte und auch mein Aquarellkasten und alles. Und das ist wirklich der Moment, wenn ich Urlaub mache, ich nicht am Strand oder so, ja, oder trink da irgendwelche Gin Tonics den ganzen Tag, sondern für mich ist Urlaub zu mir selbst kommen, zu reinigen. Ja, Kliniken finde ich auch cool. Also so wirklich so betütert zu sein. So, ah, jetzt gibt es nur das und ganz reduziert. Und so finde ich gut.
Dankeschön, Heike-Dine. Das war sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Wie viele Heike-Dines hast du in deinem Leben schon kennengelernt?
Es gibt nur noch Heike-Dine Körting. Das ist diese Kinderbuchautorin, die wirst du wahrscheinlich kennen, die ist aus der Nähe von Hamburg. Interessante Frau.
Ich habe nämlich vorher recherchiert und ich habe herausgefunden, dass man, wenn man 200.000 Menschen kennenlernt, dann ist da höchstens eine Heike-Dine drunter. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war ganz spannend. Ich hätte noch einige Fragen, aber die klären wir dann, wenn ich dich besuche und vor deinen Bildern stehe.
Ja, und ich wünsche dir auch alles erdenklich Gute.
Dankeschön, Heike-Dine.
Ja, und vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für mich.
Sehr, sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Heike-Dine Günther. Ihre Leidenschaft für das Thema Kern und ihr tiefes Vertrauen ins Leben, beziehungsweise ihre Versöhnung mit den Dingen, die auch nicht so toll liefen, haben mich wirklich berührt und sehr nachdenklich gemacht. Ich bin froh, dass ich ein bisschen komisch bin. ist auch einer der Sätze, die für mich herausgestochen sind, neben all den interessanten Einblicken, die sie uns gewährt hat. Klasse fand ich auch, wie sie ziemlich gegen Ende so einmal ins Plaudern kam und uns erzählt hat, wie sie Neues ausprobiert. Die Stelle mit dem Baumarkt, meine ich, und dem Ausprobieren. Das hat mich auch total an die letzte Episode, an 102, mit Frank Berzbach erinnert, der nämlich etwas über Recherchieren gesagt hat und Ausprobieren und Lernen und Üben. Und das, was Heike Diene da beschrieben hat, ist ja eigentlich genau das, was er meint, umgesetzt bei einer bildenden Künstlerin. Ich kam mir vor, als würde ich ihr über die Schulter schauen können und das hat mir echt gut gefallen. Ja, und nicht zuletzt ist da ja noch dieses Thema mit den Wiederholungen. Meine eigene Unsicherheit, ob das so okay ist, im Prinzip immer dasselbe zu machen, obwohl ich doch eigentlich merke und weiß, dass ich am richtigen Ort bin und genau das mache, was ich machen muss. Das hat mir gut getan, von ihr zu hören und zu spüren, dass da überhaupt keine Zweifel sind. Und ich glaube inzwischen, dass diese Zweifel, sind es denn überhaupt Zweifel oder diese Überlegungen, dass die vielleicht gar nicht von mir innen herauskommen, sondern eigentlich von außen induziert sind. Von einer, also ich werde jetzt ein bisschen groß, aber von einer Gesellschaft, die immer mehr, immer Neues, immer weiter und so weiter haben muss. Und dann komme ich daher oder so jemand wie Heike Diene, die dieses Detail erforscht, immer wieder sich mit demselben zu befassen, aber auf immer wieder neue Art und Weise. Bist du auch so jemand, der oder die immer um ein Thema kreist? Wie gehst du damit um? Lass es mich wissen. Wenn du mehr über Heike Diene und ihre faszinierenden Arbeiten erfahren möchtest, schau unbedingt auf ihrer Webseite vorbei, www.heikedienegünther.com. Günther ist mit UE und TH, guenter.com und auf Instagram auch Heike Diene Günther. Meine eigene Kunst kannst du ab dem 26.07. unter anderem in Berlin sehen, im Verein Berliner Künstler. Da findet am 26. Juli die Vernissage statt von der Ausstellung Borderlines, die kuratiert wird von Steffen Blunk, der hier auch schon zu Gast war. Am 4. August findet das KünstlerInnengespräch statt und am 11. August die Finissage. Ich würde mich freuen, wenn du Lust und Zeit hast, da vorbeizukommen. Und apropos Infos, hier noch eine ganz wichtige Nachricht. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um so viel mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Und diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit dem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns, die Kunst zu machen, die wir machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du in den Shownotes. Der Atelier Talk Podcast ist zu finden unter www.atelier-talk.com und auf Instagram heißt er ateliertalk.podcast. Achtung, nicht einfach Atelier Talk, das ist ein gehackter Account. Wenn dir der Atelier Talk Podcast gefällt, dann schenk mir doch bitte 5 Sterne in der Podcast-App deines Vertrauens. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir das hilft, wie mich das unterstützt. Und bei Apple Podcasts wiegt ein schriftlicher Kommentar auch wirklich schwer. Also das heißt, ist für mich mega wertvoll. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Kreieren bis zur nächsten Episode. Ja, und wenn es dann irgendwie mal wieder nicht laufen sollte und Mist dabei rauskommt, wertschätzen, das habe ich in dieser Episode gelernt. Bleib kreativ und neugierig, alles Gute. Bis bald, deine Stefanie Hühn. Thank you.